Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
Abfahrt. Hallo, liebe Plan Z-Gemeinde. Es ist wieder mal soweit für so eine kleine Folge. Plan Z nimmt wird wieder aufgenommen hier. Einfach mal locker flockig. Nimm wir die wieder auf. Es ist Montagabend, der 14. September 2020, 21.30 Uhr. Und ich sitze hier bei mir im Zimmer, im Hotelzimmer, im Hilton Airport Hotel in Rom, in der ewigen Stadt. Und neben mir sitzt nicht, wie man jetzt denken könnte, Julius Caesar. Nein, es ist der Kaiser aus Österreich. Es ist der Matthias Brendle, mein Teamkollege. Und wie praktisch, dass wir Zimmerkollegen sind heute, bevor es morgen wieder in die Heimat geht. Denn wir wollten die ganze Woche schon eine Podcast-Folge aufnehmen. Und wir sind ja 8 Tage lang hier die Tirreno Adriatico gefahren und wollen die ein bisschen Revue passieren lassen. Haben natürlich immer auch mit einem Auge zur Tour de France geschielt und geschaut, was da los ist. Und bevor ich jetzt weiter plapper, herzlich willkommen, Matthias.
Ja, herzlich willkommen auch an alle Plan Z-Hörer. Freut mich, dass ich heute auch mal die Ehre habe, ein bisschen zu euch zu sprechen.
Der zweite Ösi, der hier im Podcast ist, und wie jede Folge werde ich auch wieder diese Folge meinen Gast etwas genauer vorstellen. Am 7. Dezember 1989 geboren in Hohenems. Sehr lustig, weil wir am selben Tag Geburtstag haben. Ich habe ja auch am 7. Dezember Geburtstag und ich kenne echt niemanden, der an dem Tag Geburtstag hat, außer du. Und letztes Jahr haben wir auch zusammen unseren Geburtstag in Israel gefeiert beim Trainingslager.
Ja, da muss man auch dazu sagen, es war wirklich ein ganz, ganz ein spezieller Geburtstag. Morgens ging der Wecker um 5 Uhr, 3 Stunden mit dem Bus zum Flughafen, dann Flug nach Israel, gab es auch Komplikationen, unsere Koffer sind in den Augen gekommen, ganzen Tag am Flughafen, ich glaube abends um 21 Uhr waren wir dann im Hotel in Israel.
Genau, da haben wir noch schnell ein Bierchen getrunken und drauf angestoßen, in Tel Aviv an der Strandbar. Und ich weiß noch genau, der Flug, der war echt beschissen, wie man auf Deutsch so schön sagt. Ich habe mir noch beim Flughafen oder am Flughafen was zu essen geholt, habe das schnell schnabuliert und bin dann relativ schnell eingeschlafen. Bin dann irgendwann wieder aufgewacht, nach gefühlten 2 Stunden. Ich hatte auch einen Mittelsitz in der Economy-Klasse und dachte mir dann so, warum fliegen wir denn immer noch nicht? Wir sind ja immer noch hier. Bis dann irgendwann die Durchsage kam. Also es war, glaube ich, ein EasyJet-Flieger, die ein bisschen mit unseren Rädern überfordert waren. Und somit waren die Räder irgendwie alle dann eingepackt, aber von kaum jemand der Koffer. Wie auch immer, du bist 30 Jahre alt, geboren in Hohenems, das habe ich glaube ich schon gesagt. Bist 1,89 groß, wiegst so bei guter Form 76, 77 Kilo. Und jetzt kommen wir zu den Spitznamen, da gibt es nämlich einige, zumindest die ich dir gegeben habe. Das ist einmal der Matze, so einfach mal ganz klassisch für Matthias Matze. Und dann natürlich auch noch Brendinho, der weiße Brasilianer, wie ich dich ganz gerne nenne. Und sonst, was gibt's zu sagen? Du bist wohnhaft in der Nähe von Bregenz. Wo genau?
Ja, ich immer nach Hohenems, wo ich geboren bin. Sind so 20 Kilometer nach Bregenz. Ich würde sagen, es entwickelt sich so zu einer Metropole in Europa. Ich meine, wir sind gleich in Deutschland, wir sind gleich in der Schweiz, wir sind gleich in Liechtenstein, wir sind gleich in Italien. Also wenn man sich einen Ort aussuchen kann, wo man wohnen möchte, dann würde ich definitiv Vorarlberg, Hohenems, Bregenz, würde ich definitiv empfehlen.
Ja, und dem Rat sind ja schon einige gefolgt. Also wir haben ja die Kölner Trainingstiere in Köln, das ist ja so unsere Trainingsgruppe. Und ihr habt zwar keine Instagram-Seite, aber ich meine, das hätte schon Potenzial auch bei euch, muss ich sagen. Und weil ihr seid ja auch schon mittlerweile einige Radprofis jetzt da. Also nicht nur Pascal Ackermann, der mit seinen 2 Kollegen Rüdiger Selig und Michael Schwarzmann da hingezogen ist, die alle 3 bei Bora fahren, sondern auch Marco Mattes fährt ja oft bei euch trainieren, der für Cofidis fährt. Und ihr habt ja, glaube ich, auch, ich glaube, der Markus Kaufmann ist ja ein Freund von euch. Auch, ich glaube, der ist sogar ein treuer Hörer meines Podcasts. Freut sich jetzt. Also ihr habt eine gute Trainingsgruppe da unten am Bodensee.
Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen weiter oben am Berg wohnt sogar noch der Emu. Sehen wir zwar nicht so oft, weil der fährt immer so schnell oder fährt zu anderen Zeiten wie wir, aber der wohnt auf jeden Fall auch in der Gegend.
Sehr, sehr gut. Also Kommen wir genauer zur Vorstellung jetzt. Ich habe herausgefunden, dass du mit 12 Jahren angefangen hast, Rennen zu fahren. Und zwar von 2001 bis 2003 beim RV Hohenems, wo du auch, wie gesagt, geboren wurdest und immer noch lebst. 2004 bis 2007 bist du für das Pro-Cycle-Team Bregenz gefahren. Dann 2008 für das Team Ista. Ich schätze mal, das war das erste Jahr U23. 2009 dann beim Team Elkhaus. Dann 2010 ging es für dich in die jetzige World Tour für das Team Photon Servetto. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Das ist genau richtig, ja.
Und 2011 dann für das Team Georgs TMC. 2012 für das Team NetApp gefahren. 2013 bis 2016. Ich glaube, das ist auch so die Zeit, wo man dich als Zuschauer sehr, sehr gut in Erinnerung hat, weil du sehr, sehr erfolgreich gefahren bist für das Team IM. 2017 und 2018 dann auch sehr erfolgreich unterwegs gewesen beim Team Trek Segafredo. Und dann seit dem letzten Jahr 2019 und auch dieses Jahr natürlich Team Israel Startup Nation. Und seit diesem Jahr sind wir auch Teamkollegen. Das ist also deine 11. Profisaison, habe ich herausgefunden. Und kommen wir mal so ein bisschen zu den Highlights deiner Karriere. Du hast 16 Profisiege gefeiert, bist eigentlich Daueranwärter auf den österreichischen Meistertitel im Zeitfahren. Ganze 6 Mal hast du den gewonnen. Hast 2 Etappen bei der Belgien-Rundfahrt auf deiner Palmarès stehen, 2 Etappen bei der Tour of Britain, 1 Etappe der Dänemark-Rundfahrt, 1 Etappe bei der Tour of Oman und du warst auch 1 Mal österreichischer Meister auf der Straße. Und dann natürlich auch noch ein weiteres Highlight. Du hast es geschafft, innerhalb von einer Stunde 51,852 Kilometer zu fahren, was im Oktober 2014 der Stundenweltrekord war. Also du bist Stundenweltrekordhalter gewesen, eine Zeit lang. Und bist unter anderem auch bei 6 Grand Tours gefahren. 3 Mal beim Giro, 2 Mal bei der Vuelta und hast auch 1 Mal bei der Tour de France teilgenommen. Das, was ich über dich herausrecherchiert habe, lieber Matze. Und was sagst du dazu? Habe ich das gut gemacht?
Ja, du hast da sehr viel Mühe gegeben. Jetzt musst du selber ein bisschen überlegen, was da alles dabei war. Aber ich glaube, du hast da nichts vergessen. Hast richtig angefangen, die ganzen Teams aufgezählt. Ich weiß gar nicht, wo du das alles gefunden hast, die ganzen Infos. Aber stimmt, ja, erst habe ich als Mountainbike angefangen, dann ging es weiter zum Pro-Cycle-Team in Bregenz, da fing es dann an, so ein bisschen Mountainbike-Straße. Irgendwann ging dann der Wechsel rüber zur Straße, weil es ist einfach zu technisch geworden. Mountainbiken sind die Strecken immer schwieriger geworden, irgendwann muss man sich entscheiden, will man mehr Mountainbiken, will man mehr Straßen fahren. Und dann, glaube ich, habe ich die richtige Entscheidung getroffen, aufs Straßenrad zu wechseln.
Ja, wie schon gerade gesagt, du bist jetzt schon in der 11. Profisaison mit 30 Jahren. Also du bist eigentlich ähnlich früh Profi geworden wie ich. Ich bin ja auch nach dem 2. Jahr U23 schon mit damals zarten 19, 20 Jahren ins Profigeschäft gekommen. Und als wir heute darüber geredet haben, ey, wir lassen uns den Podcast machen, hast du so ein bisschen hineingeworfen, ey, lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie war Profi sein früher, wie ist Profi sein heute. Was liegt dir da auf dem Herzen? Was fällt dir dazu ein?
Ja, ich muss sagen, wo ich angefangen habe, Profi zu werden, da war das Ganze noch viel lockerer. Es war noch nicht so eine Maschinerie. Jetzt kommt man sich manchmal vor, so wie ein Roboter. Alles wird optimiert. Zeitfahren werden optimiert, Straßenrennen werden optimiert, Räder werden optimiert. Damals hat man einfach ein Rad bekommen und du bist drauf gesessen, hast ein bisschen eingestellt und bist die Rennen gefahren. Du hast einen Zeitfahrer gekriegt, du hast einen Anzug gekriegt. Du bist gefahren, du hast ja nie darüber Gedanken gemacht, was könnte man optimieren, was kann man noch machen. Jetzt heutzutage merke ich, wenn man zu einem Zeitfahren hinkommt, wenn dann nicht das ganze Material, alles optimiert ist und gute Fahrer am Start sind, hat man einfach keine Chance mehr, irgendwas zu gewinnen.
Ja, lass uns doch da einfach mal direkt ins Detail gehen. Ich meine, es ist ja auch sehr aktuell. Wer das genauer verfolgt hat, sicherlich hat Tirreno Adriatico im Schatten der großen Tour de France stattgefunden. Aber trotzdem, heute war die 8. Etappe ein 10 Kilometer langes Zeitfahren in San Benedetto del Tronto ist das abgelaufen und du bist 16. geworden im Zeitfahren, was ja ein respektables Ergebnis ist. Du musstest ein bisschen mit einer unglücklichen Position starten als erster Fahrer. Um 13 Uhr ging es für dich auf den Parcours und ja, du bist eigentlich reingekommen und ich war noch gerade am Warmfahren und ja, natürlich als erster Fahrer hattest du auch Bestzeit, aber die hatte auch erstmal relativ langer Bestand. Und du hast eigentlich zu mir so gesagt, ey, ich bin, wie viel waren es, 470 Watt im Schnitt gefahren über 11,5 Minuten und war sehr, sehr zufrieden mit dir, weil es natürlich auch ein sehr, sehr langes und hartes Rennen war. Also man muss sich vorstellen, es ist ja irgendwie kein Prolog oder einfach ein Einzelzeitfahren, was mal so stattfindet, sondern ja, ein Zeitfahren nach 7 Etappen ist natürlich sehr kräftezerrend. Und ja, du warst eigentlich sehr happy mit deiner Leistung und hast eigentlich auch gesagt, ey, mal schauen, wofür das reicht. Und dann hinten raus, Platz 16, mit den Werten, die du gefahren bist, warst du dann eigentlich nicht ganz so happy oder hättest du auf jeden Fall mehr erwartet?
Nee, ich muss schon sagen, am Ende vom Tag war es dann schon irgendwie eine Enttäuschung, weil ich eigentlich ins Ziel gekommen bin, habe ich mir gedacht, okay, bin die und die Werte gefahren, ich bin eine super Zeit gefahren. Man muss auch sagen, am letzten Tag vom Tirreno fahren wir immer die gleiche Strecke und eigentlich im Prinzip gleichen Bedingungen, weil Start und Ziel ist eigentlich am gleichen Ort. Von dem her habe ich gedacht, mit der Fahrt, das müsste so eine Top-5-Fahrt werden. Danach haben wir dann gedacht, der hat mich überholt. Eigentlich habe ich auch schon ziemlich viel optimiert an meinem Rad, an meiner Zeitverposition. Wie kann das sein, einfach so weit hinten zu sein? Ich meine, die letzten Jahre, wenn ich so einen Wert vor 5 Jahren gefahren wäre, würde ich sagen, wäre ich einfach um einen Sieg mitgefahren. Aber heutzutage einfach, Aerodynamik ist alles. Früher gab es ein paar Spezialisten, die da drauf geschaut haben, aber die ganzen Teams heutzutage, jedes Team hat einfach irgendeinen Spezialisten am Start, der die Fahrer einstellt, der alles optimiert. Und ja, ich würde sagen, früher war der Radsport einfach noch ein bisschen amateurhafter. Man ist einfach gefahren und heutzutage, ich weiß nicht wieso, die Entwicklung dahingegangen ist. Klar, jeder will ein Rennen gewinnen, aber es ist wirklich schwierig geworden, an Zeitfahren zu gewinnen.
Ja, ich glaube, das ist gerade ein sehr interessantes Thema für die Hörer. Lass uns doch auch da nochmal ein bisschen bei bleiben, wenn man jetzt darüber redet, was man alles optimieren muss, um da ganz vorne mitzufahren. Also du hast schon von der Position geredet. Das heißt, man geht einfach in den Windtunnel oder als Spezialisten auf der Bahn, macht Aerodynamiktests und ja, man checkt seine Position. Aber dann kommt ja mittlerweile noch so viel mehr dazu. Also ja, wir können jetzt nicht viel an unserem Rahmen machen, wenn man halt den Bike-Sponsor, den man hat. Dann kommt aber sowas wie Laufräder dazu. Welche Laufräder fährt man? Welche Scheibe fährt man? Welches Vorderrad? Welchen Reifen fährt man auch? Kommt dann dann auch ganz wichtig, der Zeitfahranzug. Kann man ja ruhig so sagen, dass die meisten, so wie ich fahre einfach den ganz normalen Zeitfahranzug, den ich von unserem Hersteller bekomme. Aber ihr Spezialisten, ihr lasst euch dann nochmal auch schon mal einen eigenen Anzug anfertigen, der natürlich exakt so aussieht wie der vom Teamsponsor, aber der ist schon nochmal ein bisschen schneller. Und wenn man dann mit euch Spezialisten spricht, dann geht es mir auch manchmal so, dass ich eigentlich schon am Start stehe und dann so zusammenzähle, okay, das haben die jetzt und das haben die jetzt und das haben die jetzt. Also eigentlich müsste ich schon 40 Watt mehr fahren, um dieselbe Zeit zu fahren, weil ihr einfach schon so ein besseres Setup habt. Und habe ich was vergessen? Was muss man noch alles optimieren?
Nee, ist zum Beispiel krass. Eigentlich der größte Unterschied habe ich eigentlich herausgefunden, Reifentesten. Wenn ich zum Beispiel einen schnellsten Reifen fahre, den es auf dem Markt gibt, gegenüber einem normalen Reifen, sind das einfach pro Reifen 7 Watt.
Ja.
Habe ich 2 Reifen, sind das 14 Watt, verliere ich auf eine Stunde schon mal eine Minute. Nur ja. Von den Reifen her, was ich da rausholen kann. Dann gibt es einen Zeitfahranzug. Habe ich einen guten Zeitfahranzug, habe ich einen schlechten Zeitfahranzug. Sind nochmal 10, 12, 15 Watt. Habe ich nochmal eine Minute verloren auf eine Stunde. Habe noch die speziellen angepassten Lenker, wo ich meine Hände drauflege, sind es nochmal 4, 5 Watt. Habe ich nochmal auf eine Stunde 20 Sekunden. Und so zählt sich das einfach alles zusammen. Und man muss wirklich alles optimieren, weil sonst hat man einfach heutzutage keine Chance mehr, irgendwas zu gewinnen. Und man sieht jetzt, Ineos hat irgendeine Partnerschaft mit dem Formel-1-Team.
Ja.
Die holen sich von da Werte, von der Aerodynamik. In der Formel 1 ist einfach riesen viel Geld, da wird viel getestet und da kann einfach auf kleine Details geachtet werden und die Teams, die einfach genug Geld haben, die da genug forschen, die genug Zeit haben für den Windkanal, genug Material zum Testen, die können einfach einen großen Vorsprung gegenüber anderen Teams rausholen, wie man auch in der Formel 1 sieht.
Ja, ich meine, das Team Ineos Grenadier, wie es jetzt heißt, übrigens, kleiner Zwischenfact, ist mir mal aufgefallen, ist eigentlich auch lustig, dass Ineos vor 2 oder 3 Jahren bei der Tour, sind sie für, was war das, Save the Planet mit den Walen hinten auf dem Trikot gefahren?
Ja, die Ocean Rescue.
Ocean Rescue und 2 Jahre später ist der G-Wagon hinten drauf, so ungefähr, der Geländewagen. Auch ein bisschen lustig, finde ich das, oder eigentlich eher schade. Aber da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Heute das Ergebnis lautete beim Zeitfahren, ich glaube Platz 1 war Filippo Ganna, der für Team Ineos fährt, Platz 3 Rowan Dennis und Platz 4 Geraint Thomas, also alleine drei Fahrer unter den ersten Vieren. Und ja, wenn man die sieht und wenn man vor allen Dingen auch die Zeit heute von Filippo Ganna sieht, ich glaube, der ist eine 10,42 auf einem 10,1 Kilometer Parcours gefahren, was fast 57 km/h im Schnitt sind. Also das ist schon echt richtig krass. Und ich glaube, das ist auch eine Zeit, die ist 20, 30 Sekunden schneller, als eigentlich die Rekordzeit jemals auf diesem Parcours war. Da fragt man sich dann natürlich auch schon, okay, wo geht das noch hin? Wie schnell kann es noch werden? Wenn da, ja, das sind gefühlt mittlerweile Raumschiffe, die da fahren, so von der Aerodynamik her, ist schon extrem krass.
Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, normalerweise findet das Rennen immer im März statt. Da hat es vielleicht 15 Grad, heute hat es sicher knapp 30 Grad gehabt. Das sind 15 Grad Unterschied. Okay, ich weiß selber von meinem Stundenweltrekord, 1 Grad Wärme ist ungefähr 1 Watt schneller. Das heißt, heute waren wir 15 Watt schneller. Das heißt, heute haben wir schon ungefähr 10, 12 Sekunden vielleicht mit der Temperatur rausgeholt gegenüber im März, wo wir normales Rennen fahren.
Ja, wie ihr hört, also ich glaube, Zeitfahrer sein heutzutage ist wirklich alles andere als ein einfaches Brot. Man muss an vieles denken. Und es ist dann auch, glaube ich, einfach verrückt zu sehen, dass nicht wie bei mir ist, glaube ich, schon klar, wenn wir jetzt einen Sprint fahren, ich versuche mittlerweile auch Aero-Socken und sowas anzuziehen, muss man einfach, also auch einen Aero-Helm. Wir haben ja zum Beispiel auch den Alex Dowsett im Team, der sich wirklich wie kein Zweiter eigentlich so mit der Aerodynamik auskennt und auch mit vielen guten Herstellern sich da im Hintergrund auskennt, die und genau weiß, was ist da das Schnellste. Und der hat auch viel Einfluss bei uns im Team. Das heißt, der erklärt dir ganz genau, ein Aero-Helm gegenüber dem normalen Helm, den wir haben, der ist bei 50 km/h, machen das 12 Watt. Und wenn du nochmal Aero-Socken fährst, nochmal 2 Watt links, 2 Watt rechts, dann bist du schon mal bei 14 Watt wieder und das über den ganzen Tag. Auch bei einem Sprint macht das natürlich viel aus. Also und dann, wenn du dann noch einen Rennanzug fährst gegenüber einer Trikot und einer Hose, macht auch wieder ein bisschen was aus. Also da muss ich auch von meiner Seite aus sagen, da gehe ich auch jetzt mittlerweile alles mit und das ist halt nur ein Sprint, aber im Zeitfahren kommt es halt nochmal mehr drauf an. Und ja, was ich gerade sagen wollte, ist halt, es ist nicht nur das eigene Training und der eigene Fleiß zu Hause und wie fit man zum Rennen kommt und ob man dünn ist und fit ist. Und ja, es kommen halt dann auch so viele andere Faktoren, die dann eine Rolle spielen, dass es natürlich echt wichtig ist, da einfach ein gutes Setup zu haben. Bevor wir jetzt über die aktuellen Themen, die so sind, reden im Radsport, habe ich eigentlich noch dir ein paar Fragen. Erstmal will ich dir ein paar Fragen stellen, damit auch der Zuhörer dich noch so ein bisschen besser kennenlernt. Fangen wir mal ganz einfach an. Lieblingsrennen. Was ist dein Lieblingsrennen?
Ja, es sind eigentlich generell Prologe, würde ich sagen. Zum Prolog kann ich kommen, da bin ich frisch und ist nicht so lang, da muss man sich 5 Minuten, 10 Minuten quälen und danach hat man Resultat, danach kann man sich vergleichen mit anderen. Von dem her sind das eigentlich so meine Lieblingsrennen.
Wer ist dein Lieblingsteamkollege jetzt gewesen, so in der längsten Zeit?
Ja, ein Teamkollege, wo ich wirklich sehr, sehr viel gelernt habe, war der Martin Elmiger. Ist jetzt zwar schon seit 2 Jahren zurückgetreten, aber er war wirklich so ein Mensch, der immer positiv war, mit dem man sich immer unterhalten konnte und mit dem man Gespräch hatte, wo man danach immer einfach viel positiver rausgegangen ist, wie man davor war.
Okay, ich glaube, die nächste Frage wäre gewesen, von wem hast du dir viel abgeschaut oder wer hat dir viel beigebracht? Das wäre dann wahrscheinlich auch Martin Elmiger gewesen. Gibt es da noch jemanden oder willst du auch das alleine dem Martin zuschreiben?
Nee, ich würde sagen, so fürs Zeitfahren, alles, was ich eigentlich gelernt habe, war der Lars Deutenberg, ist so, ja. So ein deutscher Guru und der hat eigentlich so viel Ahnung, was Zeitfahren, was Aerodynamik, was alles angeht, wie man Zeitfahren angeht und von dem habe ich wirklich auch sehr, sehr viel lernen dürfen.
Ja, lass uns doch mal kurz bei dem bleiben. Der wohnt ja auch in Köln oder im Umland von Köln oder eigentlich kann man schon sagen in Köln und sein Sohn fährt auch, seine Tochter fährt auch, also sie fahren auch alle sehr, sehr gut Rad. Da kommt auf jeden Fall einiges hoch im Nachwuchs von der Familie Teutenberg und der war beim Team IM, war der eigentlich auch so genau, was du gerade angesprochen hast, das war der Spezialist für Aerodynamik und im Zeitfahren.
Genau, er hat damals für Scott gearbeitet, er war so die Schnittstelle zwischen unserem Team und Scott und er war auch der, wo ich gefragt habe, ich habe einfach den Jens Vogt, habe einfach angeschaut, wie der seinen Stundenweltrekord gemacht hat und dann hat mich einfach selber interessiert, kann ich sowas auch schaffen. Dann habe ich ihn Lars Deutenberg angerufen, habe ich gefragt, du, was brauchen wir ungefähr für das? Dann hat er kurz in seinen Computer reingeschaut, unseren Test, den wir damals ein paar Monate davor gemacht haben im Dezember, sagt er eigentlich mit deinen Werten, das müsste ich auch schaffen. Ein paar Tage später sind wir auf die Bahn und glaube, 3 Wochen später haben wir dann den Stundenweltrekord gemacht.
Geil. Ja, sehr cool. Und nee, das ist natürlich immer Gold wert, wenn man solche Jungs hat. Und da fällt mir zum Beispiel auch gerade auch ein Deutscher ein, der Justin Wolf zum Beispiel, da weiß ich auch, dass der ja auch sehr gut sich versteht mit dem Lars und viel Hilfe von dem bekommt, auch noch mit einem Scottrad unterwegs ist, glaube ich, von HTC-Zeiten. Und da muss man auch einfach mal Respekt zollen an den Jungen, dass er zum Beispiel ja, glaube ich, Vollzeit nebenbei arbeitet und trotzdem noch einfach aus Spaß Radsport macht, für ein Continental-Team, das Team Bike8 fährt. Und ich glaube, der hat jetzt vor kurzem den Prolog bei der Rumänien-Rundfahrt gewonnen, ist auch eine super Zeitfahrmeisterschaft oder ein super Zeitfahren gefahren bei der Europameisterschaft. Und ja, ich glaube, da hat der Lars auch einen großen Anteil dran. Und das ist schon wirklich zu sehen, wie viel Know-how er da einfach an die Fahrer weitergibt. Sehr, sehr cool. Gehen wir mal weiter. Erfahrungen und Leistungen, auf die du jetzt besonders stolz bist?
Ja, es war definitiv eigentlich die Saison 2014, wo es lange um meinen Vertrag ging, wo ich eigentlich nicht happy war mit dem Angebot, das mir IAM damals gemacht hat. Habe ich lange rausgezögert, lange nicht unterschrieben. Irgendwann ist mir die Sache dann doch zu heiß geworden, Anfang August, weil sie mir eine Deadline gesetzt haben von einer Woche. Entweder unterschreibst du den Vertrag oder du bist weg. Ich war zwar in Kontakt mit anderen Teams, aber es gab noch nichts Schriftliches. Dann habe ich damals eben die Safe-Variante genommen und habe den Vertrag unterschrieben bei IAM, wo ich eigentlich nicht super glücklich war. Und einen Monat später gewinne ich dann 2 Etappen bei der Tour of Britain und mache den Stundenweltrekord. Danach war es natürlich, wäre es einfach gewesen, irgendwo anders zu unterschreiben. Aber es war einfach so eine Entscheidung. Ich bin so ein Mensch, der ein bisschen so auf Sicherheit steht. Schon ein bisschen Risiko, aber in dem Moment danach habe ich mir natürlich auch gedacht, hätte einfach gewartet, hätte sicher einen besseren Vertrag unterschreiben können. Aber in dem Jahr irgendwie hat es mir dann auch so die Sicherheit gegeben, dass ich nachher auch wieder performen konnte.
Ja. Thema Sicherheit ist ja auch, wenn man jetzt ganz ehrlich zu sich selber ist, auch aktuell eine ganz ähnliche Situation wieder gewesen mit dem Corona-Thema, dass wir beiden ja auch welche waren, die sehr früh schon eine Vertragsverlängerung von dem aktuellen Team, dem Team Israel Startup Nation, wo wir beide fahren, bekommen haben. Und da hat sich natürlich auch einem die Frage gestellt, okay, nehme ich das Angebot jetzt oder warte ich zum Beispiel auf den Restart und ja, zeige mit guten Leistungen und habe dann die Chance auf einen besseren Vertrag. Also so ein Vertragsjahr löst bei manchen ja immer ein bisschen Angst aus. Okay, hoffentlich geht's weiter. Bei anderen, die sehen das als Riesenchance, weil sie jetzt auch, wenn sie in dieser Saison sehr, sehr, sehr viel treffen, also gut fahren, gibt es da auch eine fette Gehaltserhöhung. Und da waren wir beiden ja auch einfach Leute, die gesagt haben, okay, wir sind glücklich hier, wir nehmen das Angebot, was wir haben. Es ist ja auch natürlich ein Zeichen von der Wertschätzung, wenn man früh einen Vertrag angeboten bekommt. Und man will halt eben nicht jetzt hier im September irgendwo sitzen und halt keinen Vertrag fürs nächste Jahr haben. Da haben wir beide ja natürlich auch spezielle Berufe, wo man irgendwie immer so in so 1-2 Jahren denkt vom Vertrag. Ja, was war denn dein größter Rückschlag in der Karriere?
Ja, ich würde fast sagen, das war auch so ein bisschen ein Knackpunkt mit dem Team Drecksäger Fredo. Das war damals, kann ich mich noch genau erinnern, 2017, hatte eigentlich ein gutes Jahr, war mit Alberto oder bei der Andalusien-Rumfahrt, war bei Catalunya. Alberto war wirklich sehr zufrieden mit ihm, danach war ich mit ihm im Höhentrainingslager in Teneriffa, nachher bin ich direkt Zeitfahren gewonnen bei der Belgien-Rundfahrt, hatte danach mit der Hitze ein bisschen zu kämpfen, bin dann kein Gesamt gefahren. Danach bin ich den Prolog gefahren von der Tour de Suisse, war Dritter hinter Dennis Rohn und Stefan Küng, war ganz knapp. Und damals war für mich klar, okay, ich bin bei der Tour dabei, ich habe eine Chance in Düsseldorf, ums gelbe Trikot mitzufahren. Und aber als es dann zur Nominierung kam, hat es geheißen, ich bin nicht dabei. Habe natürlich dann mit dem Alberto geredet, der hat gesagt, ich habe voll gepusht für dich, voll gepusht. Aber dann hat die Teamleitung einfach andere Fahrer mitgenommen. Ich weiß bis heute noch nicht, warum das dann so war. Aber jedenfalls, es war für mich so ein Rückschlag, mit dem ich wirklich lange zu kämpfen hatte. Wo ich dann auch wusste, ja, bei dem Team werde ich nicht mehr bleiben, weil die geben mir nicht das Vertrauen, das ich benötige, um gut zu fahren.
Ja, ja, kann man verstehen. Ich hatte auch ein bisschen bei der Frage davor schon ein bisschen darauf abgezielt, weil ich ich wusste ja, dass du länger mit Alberto Contador gefahren bist. Und bist du mal eine Grand Tour mit dem gefahren eigentlich?
Nee, leider nicht, aber ich muss sagen, Alberto war wirklich ein großer Champion. Ich muss auch sagen, ich war damals bei Geox mit dem Kobo dabei, wo wir die Vuelta gewonnen haben. Aber das erste Team-Meeting mit Alberto, das ist mir wirklich im Gedächtnis geblieben. Da kam im Bus rein, okay, zuerst hat der sportliche Leiter so die Ansage gemacht, die taktische, den Rennplan. Und dann kam der Alberto, ist aufgestanden, hat gesagt, Jungs, ich brauche euch alle zum Gewinnen. Ich brauche ein hartes Rennen, sonst kann ich das Rennen nicht gewinnen. Ihr müsst das Rennen hart machen für mich. Jeder hat einen 5%igen Anteil von meinem Sieg am Schluss. Aber ihr müsst das Rennen hart machen. Ohne euch habe ich keine Chance, das Rennen zu gewinnen. Der hat uns Fahrer so heiß gemacht, da wollte jeder einfach nur immer 110% geben. Ja. Er hat es geschafft, die Teamkollegen so mitzuziehen, dass jeder mehr gegeben hat, eigentlich, wie er für irgendeinen anderen Kapitän geben würde.
Ja, das ist ja immer cool zu hören. Ich hatte ja nie eine persönliche Verbindung zu ihm oder geschweige denn war ich mein Teamkollege, deswegen finde ich das auch immer da hänge ich auch an den Lippen und höre das ja sehr gerne.
Ja, und auch noch sehr interessant über den Alberto Contador, wo wir da in Teneriffa waren, der hat immer genau gewusst, was Chris Froome trainiert hat, was der für ein Rad hat, wie schwer sein Rad ist. Und sein Rad, das war niemals original, wenn unsere Räder 7,2 Kilo hatten, seins hatte immer genau 6,8 Kilo. Der hatte da seinen eigenen Mechaniker immer dabei, den Fausto. Und sein Masseur, den Thomas, und die haben wirklich für ihn das so gemacht, wie er das braucht. Und sein Rad war niemals ein Original-Trackrad, da war immer noch da optimiert. Und es hatte einfach immer 6,8 Kilo, auch wenn unsere Räder, das eigentlich die gleichen Modelle waren, mit den gleichen Parts schwerer waren.
Geil. Jetzt kommen wir mal so ein bisschen, das ist eine spannende Frage. Lass uns mal ein bisschen träumen. Es würde eine Zeitmaschine geben und du könntest dich da jetzt reinsetzen und in welchem Moment würdest du dich hinversetzen, um vielleicht nochmal in eine Rennsituation zu kommen, wo du irgendwas anders machen würdest, wo du sagst, im Nachhinein, das hätte ich anders gemacht.
Boah, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Gibt es da überhaupt so eine Situation, wo man da richtig hadert im Nachhinein und sagt so, hätte ich oder, weil auch bei mir, ich müsste echt überlegen, ich glaube, so eine Situation gibt es gar nicht. Also entweder es hat mal irgendwie mit dem Rennen echt gut geklappt oder ich war auch wieder echt einfach weit entfernt davon oder es war halt einfach jemand deutlich besser, dass ich, egal wie taktisch schlau ich gefahren wäre, hätte ich trotzdem keine Chance gehabt.
Nee, bei mir sind es so mehr so die Situationen, wo ich jetzt so zurückdenke. Ich war immer so ein Mensch, der gerne gelebt hat, der nicht nur für den Sport gelebt hat, der einfach auch gerne so das Leben abseits des Sports genossen hat, der auch Party gefeiert hat mit den Freunden, auch wenn es jetzt gerade mal nicht reingepasst hat in den Trainingsplan. Und da denke ich schon manchmal zurück, wäre ich einfach mal 2 Monate seriös gewesen, hätte die ganzen Partys weggelassen, dann hätte ich vielleicht ein paar schöne Rennen mehr gewinnen können. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, die Party mit den Freunden, das war es mir definitiv auch der Wert. Und ich habe jetzt auch ein super schönes Leben, bin glücklich mit meinem Leben und irgendwie vermisse das eigentlich auch gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist, das hatten wir auch schon oft in dem Podcast, einfach, dass man natürlich sehr professionell und sehr seriös sein muss und auch, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, hört sich das vielleicht an, als wenn du da jedes Wochenende feiern gehst, so ist es ja auch nicht. Also da gibt es natürlich mal eine Party oder man trinkt mal einen über den Durst, aber das kommt ja auch wirklich nicht wirklich oft vor. Oder du würdest das jetzt auch zum Beispiel, glaube ich, eher nicht 3 Tage vor einer Grand Tour machen oder so. Aber es gehört auch irgendwo ein bisschen dazu, glaube ich, um lange Profi zu sein, um lange dabei zu sein, weil das ist natürlich ein sehr kräftezehrender Job und sehr auch mental sehr, sehr intensiv und belastend. Und ich bin auch so, dass ich ganz oft wie ein Ventil brauche. Das muss auch nicht immer eine Party sein, aber das ist ganz oft keine Party, aber ich glaube, dass man einfach diesen gewissen Ausgleich braucht, um diesen Job dann auch wieder bereit zu sein, wenn man zum nächsten Rennen anreist, vom Kopf her und auch vom Körper her. Weil wenn man da zu krass für lebt, dann wären wir beide auch, glaube ich, Typen, wir sind da sehr ähnlich, die dann vielleicht auch mal nach 2-3 Jahren schon sagen, so, jetzt habe ich so krass dafür gelebt, jetzt habe ich auch die Schnauze voll. Weil es ist ja auch, sind wir mal ganz ehrlich, es ist ja auch immer irgendwie so eine kleine Ausrede ist ja immer so dabei, wenn man jetzt so mal nicht so einen guten Tag hat, sagt man so, ja gut, aber Ich habe mich jetzt schon gut vorbereitet, aber es war noch nicht optimal. Wenn ich es mal optimal gemacht hätte, dann wäre ich ja schon noch weiter vorne gewesen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein kleines mentales Selbstverarschen einfach. Weil es viel frustrierender wäre, wenn man alles macht und man lebt komplett dafür und man wird trotzdem richtig krass abgehangen. Ich glaube, dann wäre ich auch so, dass ich gar nicht mal klarkommen würde vom Kopf und sagen würde, okay, dann habe ich es halt einfach nicht drauf.
Ja, auf jeden Fall. Und man darf auch nie vergessen, es sind doch schöne Jahre von unserem Leben, wenn man jetzt von 15 bis 30 abstinent lebt, das Leben einfach nicht genießt, nur den Radsport im Kopf hat. Vielleicht kommt man dann irgendwann drauf, wenn man 35 oder 40 ist. Vielleicht hat man dann viel mehr Rennen gewonnen, vielleicht hat man mehr Geld, aber macht es wirklich glücklich? Nee, ich glaube einfach, man muss, je nachdem, was man für ein Typ ist, muss man das machen, was einen glücklich macht, weil dann kommt man auch zum Rennen, hat einen freien Kopf und ist auch bereit zu kämpfen. Und ich glaube, gerade in unserem Sport ist der Kopf sehr, sehr entscheidend, weil in manchen Situationen geht es darum, ob man aufgibt oder ob man weiterkämpft. Und wenn man weiterkämpft, ist man dabei. Und wenn man aufgibt, ist man weg. Und für das braucht man einfach einen klaren, ausgeglichenen Kopf, Körper. Und dann läuft es schon.
Genau. Ich glaube, genau das ist es auch. Weil ich glaube, wir sind da auch, man hat da, ich bin dann auch so, dass ich mir denke, so ein bisschen so alte deutsche Sprüche, so wer feiern kann, kann jetzt auch durchziehen so ein bisschen. Also kann auch arbeiten. Und genau so ist es. Ich glaube, wenn man dann mal auch mal zwei Tage nicht an Radsport denkt und mal auch einfach mal fünf gerade sein lässt, dass man dann aber auch wieder zum Rennen kommt und auch mal an einem schlechten Tag noch dreimal mehr über seinen Schweinehund geht, einfach weil man sich denkt, okay, so, ich habe mich da jetzt feiern lassen und jetzt muss ich mir halt auch hier einfach in die Fresse hauen und durchziehen. Das sind dann so Charakterfragen. Welches Rennen würdest du denn gerne nochmal gewinnen, wenn du dir so eins aussuchen könntest oder vielleicht auch zwei, drei, was wär's?
Ein Traum von mir ist noch irgendwann einmal eine Grand Tour Etappe zu gewinnen. Einmal war es wirklich knapp, damals beim Giro 2016. Da war ich dann, glaube ich, am Schluss 7 oder 8 Sekunden hinter Primoz Roglic, Zweiter. Da ist mir leider nach der Hälfte vom Rennen das Radio ausgefallen. Da hatten wir eine wirklich schwierige Abfahrt mit, glaube ich, 20 Kurven. Manche gingen voll, manche nicht. Ich habe mir eigentlich eine Liste gemacht, dann am Sportler Leiter gegeben, da soll man durchgeben, die und die Kurve kann ich voll nehmen. Im Prinzip wie im Rallye-Auto, dann ist dann auch leider das Radio ausgefallen. Die Kurven waren nicht so gut einsehbar und da habe ich sicher das eine oder andere Mal zu viel gebremst und ich glaube, an dem Tag wäre es möglich gewesen, Giro-Etappe zu gewinnen. Es hat damals leider nicht geklappt, aber es ist schon noch irgendwie in meinem Kopf drin und vielleicht klappt es ja noch.
Genau. Also der Giro wäre auch sicherlich noch Thema später in der Folge, weil wir beide werden ja dieses Jahr den Giro d'Italia zusammen fahren und vielleicht klappt es da ja mit Namen in einer Giro-Etappe. Würde mich natürlich freuen, so hautnah dabei zu sein. Gibt es denn schon, das ist auch die letzte Frage, gibt es denn schon Pläne für nach der Karriere?
Ja, das haben mich in letzter Zeit eigentlich ziemlich viele Menschen gefragt. Ich bin eigentlich immer so darauf hingearbeitet, dass wenn ich aufhöre, dass ich dann auch mal ein paar Jahre lang vielleicht nichts machen kann. Aber ich habe jetzt vor 3 Jahren habe ich ein Haus gebaut. Damals mit dem Projektleiter ziemlich viel unterhalten und ich glaube, das wäre schon so eine Branche, die mich interessieren würde, wo ich glaube auch drin gut wäre, einfach so für andere Leute zu managen, ein Haus zu bauen, die verschiedenen Firmen anzuschreiben, die Arbeiten zu überwachen und ich glaube, sowas könnte man in Zukunft vorstellen zu machen.
Richtiger Baumeister. Ja, ich meine, ist ja auch klar, dass sich das Leute fragen. Ich denke, so diese Corona-Zeit hat uns alle ein bisschen was auch mal, man sieht, wie schnell auch alles fragil ist und dann finden mal ganz lange keine Radrennen statt. Da denkt sich, glaube ich, jeder mal darüber nach oder konnte schon mal so ein bisschen nachfühlen, wie es sich anfühlt, wenn man halt mal kein Radprofi mehr ist, wenn man nicht irgendwie alle 3 Wochen für 2 Wochen weg ist, weil man irgendwo ein Radrennen fährt. Das ist natürlich dann, solche Gedanken kommen dann immer wieder in den Kopf. Kommen wir so ein bisschen zu den aktuelleren Themen. Wir beide, wie ich gerade am Anfang der Folge schon gesagt habe, sind jetzt gerade Tirreno Adriatico gefahren. Heute ging die 8. Etappe und damit auch die letzte Etappe zu Ende. Wir liegen jetzt hier abends im Bett, nehmen den Podcast auf und müssen morgen wieder früh wieder aufstehen. Fliegen beide in die Heimat. Wo fliegst du eigentlich hin?
Ich fliege nach Zürich, so mein Flughafen, so eine Stunde von daheim weg, wo okay. Ich eigentlich immer wegfliege.
Ja, ich fliege nach Frankfurt und dann geht's mit dem Zug nach Köln. Ja, Tirreno Adriatico, 1400 Kilometer in 8 Tagen sind wir gefahren. Ich glaube, das Zeitfahren heute haben wir jetzt schon ausführlich besprochen. Das war die letzte Etappe. Dann lass uns das Rennen mal so ein bisschen zusammenfassen. Es ging eigentlich los mit sehr untypisch für Tirreno, kann man ja erklären. Eigentlich ist Tirreno immer eine Woche. Es gibt einen Auftakt-Mannschaftszeitfahren in Lido di Camaiore. Dann gibt es immer das Abschlusszeitfahren. Und dazwischen drin sind 5 Etappen. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Eine Bergankunft, meistens 2 Sprints und 2 Etappen, wo eine Gruppe durchkommen kann, aber was auch so ja hügelig ist, schon zu schwer für die Sprinter, aber gut für einen Tagesfahrer oder auch Bergfahrer. Dieses Jahr waren es zum ersten Mal, glaube ich, 8 Tage anstatt 7. Und die ersten 7 Etappen waren alles, ja, Etappen halt einfach, alles Straßenrennen, was dazu geführt hat, dass man in dieser Woche dann ja 1350 Kilometer hatte, ich glaube ich, mit fast 2000 TSS. Also das war schon für mich dieses Jahr.
Ich glaube 2000 stimmt.
Ja, war für mich definitiv auf jeden Fall eine Rekordwoche, was die Kilometer dieses Jahr angeht und auch von der Belastung her. Was natürlich jetzt perspektivisch gesehen, dass in 2,5 Wochen der Giro startet, optimal ist, trainingstechnisch, aber ja, schon ein hartes Rennen. Genau, es ging mit 2 Etappen los, mit 2 Flachetappen kann man sagen. Es ist 2-mal im Sprint geendet, 2-mal hat Pascal Ackermann gewonnen, 2-mal vor Fernando Gaviria, 1-mal am ersten Tag in einem sehr, ja, sag ich mal, technisch nicht anspruchsvollen Sprint, also einfach nur 4 Kilometer geradeaus auf einer breiten Straße. Da haben wir versucht, den Davide Cimolai, unseren Sprinter, in Position zu bringen, was am ersten Tag noch so lala funktioniert hat, sag ich mal. Er ist trotzdem Fünfter geworden, was ein gutes Ergebnis war. Und dann am zweiten Tag war es ja dann so der Fall, dass ich Dritter geworden bin. Da haben mich auch ein paar gefragt, ob ich dazu mal was erzählen kann, ein bisschen. Ich sag mal, ja gut, ich bin Dritter geworden. Da an dem Tag hat nicht viel gefehlt zum dritten Profisieg. Und das wäre natürlich auch so, von der Gefühlswelt war es bei mir so, dass ich eigentlich erstmal gar nicht wusste, was ich geworden war. Ob da jetzt, also ich wusste, dass ich nicht gewonnen habe, aber ob ich jetzt Zweiter war oder Fünfter, das war mir nicht genau klar. Von daher habe ich erstmal nur gehofft, okay, hoffentlich nicht Fünfter. Weil da waren schon 5 Fahrer so ein bisschen auf einer Linie, die einen Tigersprung gemacht haben. Dann, als ich im Bus gekommen bin, habe ich gehört, ich bin Dritter geworden. Habe mich natürlich auch erstmal gefreut. Ich meine, Podium bei einem World Tour Sprint hinter Gaviria und Ackermann ist natürlich für mich jetzt auch, passiert nicht jeden Tag, habe ich mich erstmal sehr gefreut. Als ich mir dann aber den Sprint nochmal in Ruhe angeschaut habe und wie das auch zustande gekommen war, man muss vielleicht zur Erklärung dazu sagen, dass ich auch an dem Tag eigentlich der Anfahrer war, aber unser Sprinter, der Davide Cimolai, mein Rad so ein bisschen verloren hat und sowohl Matthias als auch Alex Dowsett einen super Job bei uns im Leadout gemacht haben. Dann noch die 2 Fahrer von Quickstep, die vor mir waren, auch noch sehr, sehr lang gefahren sind und mit einem Highspeed-Tempo in einem technischen Finale ergab sich dann die Situation, dass ich 300 Meter vom Ziel auf einmal, ja, zweiter Fahrer war hinter dem Anfahrer von Quickstep, dem Florian Seneschall, und der mich eigentlich dabei 250 optimal abgeliefert hat in der Position, wo es schon zu spät ist zum Anfahren, und ich war aber einfach da, wo ich war, und dann bin ich einfach losgefahren, bin dann wie gesagt Dritter geworden, hab mich erst drüber gefreut, und dann, als ich mir den Sprint im Nachhinein im Fernsehen angeguckt habe und auch die Foto-Finishes, ist mir eigentlich erstmal klar geworden, wie nah ich da an dem Sieg auch dran war, dass da nicht viel gefehlt hat. Also der Pascal Ackermann war schon ein halbes Vorderrad vor mir. Aber wäre 20 Meter vorher Ziel gewesen, dann wäre ich noch vorne gewesen. Und der Fernando Gaviria hat sich auch, glaube ich, erst auf den letzten 2-3 Metern mit dem Tigersprung an mir vorbeigeschoben. Von daher, ja, freue ich mich natürlich immer noch über den dritten Platz. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, dass man auch gar nicht bei so Weltklassefahrern so weit weg ist, wenn mal alles stimmt. Und hat mir auch wieder sehr viel Motivation gegeben und war auch ein kleines Geschenk nach der ganzen harten Arbeit in der Corona-Zeit. Und lässt mich auf jeden Fall auch sehr positiv in Richtung Giro schauen, weil wir dann ja auch gerade auf der Etappe 6 wieder einen super guten Leadout gefahren sind für den Davide Cimolai. Da leider kein gutes Ergebnis rausgesprungen ist mit Platz 13, da waren wir alle ein bisschen enttäuscht, weil der Leadout, glaube ich, wirklich, wer das im Fernsehen gesehen hat, auch ja formidabel war. Besser kann man das eigentlich nicht machen. Und ja, man kann ja auch sagen, so unser Teamziel war ja auch klar, das Abschlusszeitfahren und die Sprintetappen. Gerade auch einen sehr stabilen und guten Leadout dahin zu zimmern, war unser Ziel vom Team, was wir sehr gut umgesetzt haben. Und das wird auch unser Ziel im Giro sein. Also wir werden in Giro gehen mit einer mit einer sehr sprintlastigen Mannschaft, sage ich mal, und versuchen dann eine Etappe im Sprint zu gewinnen. Und vielleicht mal aus einer Ausreißergruppe, aber ja, jetzt die Gesamtwertung oder die Berge werden jetzt weniger Rolle bei uns spielen.
Ja, ich würde jetzt sagen, Rick, jetzt hast du dich selber genug gelobt. Die ganzen Hörer haben jetzt gehört, wie gut du warst die Woche. Nee, du bist wirklich stark gefahren. Und ich glaube, du traust auch manchmal einfach zu wenig zu. Ich bin auch froh, dass du schneller abfährst, wie du sprichst, weil manchmal jetzt neben dir zu liegen, da meine ich, du schläfst fast ein beim Reden. Aber ja, das hat sich wirklich gut ergeben bei deiner Etappe. Da hat nicht viel gefehlt und ich glaube auch, wenn es beim Giro mal gut läuft, werden wir sicher mal für dich fahren und ich glaube, du hast definitiv das Potenzial, gegen die ganz guten Sprinter zu gewinnen. Du musst vielleicht manchmal ein bisschen mehr an dich glauben. Auch das Team muss sicherlich einmal dir auch die Chance geben, aber ich glaube, das wird beim Giro sicher mal der Fall sein und ich freue mich schon richtig auf den Giro, weil ich glaube, hier haben wir gezeigt, dass wir eins von den dominierenden Leadout-Teams sind. Wir waren da voll dabei. Klar, wir haben keinen Bergfahrer, aber bei den Sprints waren wir sicherlich eines der dominanten Teams. Von der Arbeit her hätte man sicher verdient gehabt, eine Etappe zu gewinnen. Hat nicht geklappt, aber wir werden es beim Giro probieren. Da werden wir viele Chancen haben und ich freue mich schon drauf.
Ja, ich genauso. Also ich glaube, man kann auch wirklich sagen, dass wir den besten Leadout hatten jetzt im Tirreno und von allen Teams. Das wollen wir natürlich auch im Giro genauso aufs Parkett zimmern. Ich wäre natürlich auch noch mal am dritten Platz gerne bei dem zweiten Sprint. Natürlich wäre ich auch selber gerne da gesprintet, aber das Team gibt halt nun mal eine Vorgabe und der folgt man dann auch. Und ja, ich glaube, ich bin auch immer glücklich, einen Leadout zu machen, aber klar, nach so einem dritten Platz dann, wie du gesagt hast, vorher hätte ich vielleicht nicht ganz so dran geglaubt, dass ich da so krass gegenhalten kann, aber nach dem Sprint, wenn man den im Fernsehen dann sieht, dann denkt man schon so, okay, selber ein bisschen überrascht. Und ja, genauso wie du gerade gesagt hast, ey, ist ja mal ein Traum, eine Giro-Etappe zu gewinnen oder eine Grand Tour-Etappe, werde ich natürlich auch zum Giro fahren und diesen Traum hat, glaube ich, jeder Fahrer, der da am Start steht, sag mal, einen Tag erwischt, wo es dann klappt und ich glaube, das könnt ihr dann einfach verfolgen, wenn das dann soweit sein wird. Was gibt es sonst noch zu sagen zu Tirreno Adriatico? Wir haben die restlichen vier Etappen, die wir jetzt nicht besprochen haben, haben wir eigentlich, da habt ihr wahrscheinlich im Fernsehen mehr gesehen als wir, weil wir irgendwann abgehangen waren und dann im Gruppetto gehangen haben. Gibt es da irgendwas zu sagen?
Ja, ich muss sagen, ich bin wirklich stolz auf mich selber, weil wenn man jetzt die Ergebnisliste von hinten anschaut, dann belege ich ganz klar den ersten Platz. Viele von euch sagen vielleicht, okay, ich bin ein fauler Hund oder ich bin ein schlechter Fahrer, Letzter zu werden bei so einem Rennen, aber da gehört wirklich viel taktisches Verständnis dazu, auch Rechenarbeit, weil man muss immer kalkulieren, wie viel Zeit kann ich verlieren, wie viel Zeit kann ich mir lassen, wie langsam kann ich den Berg hochfahren. Einmal war ich, glaube ich, 3 Minuten vor dem Zeitlimit da, einmal 4 Minuten. Gestern, okay, wollte ich es auch gemütlich angehen lassen, aber mein Gruppetto war ein bisschen stark, dann sind wir 10 Minuten vor dem Zeitlimit gekommen. Eigentlich wäre ich lieber so mit 2 Minuten vor dem Zeitlimit gekommen, weil hätte man noch gemütlicher fahren können. Es geht ja nur darum, am nächsten Tag wieder am Start zu sein. Weil ob ich als Fahrer 80. bin in der Gesamtwertung oder 150. das interessiert das Team genau gar nicht. Aber wenn ich dafür an einem Tag performen kann und ich kann dann 5 Meter im Zielsprint schneller fahren, dann kann ich einfach eine Etappe gewinnen. Und ich bin so ein Fahrer, bist du nicht ganz vorn, spare jedes Korn. Also ein Sprichwort, das sich jeder merken sollte. Aber ja, es ist nicht leicht, so zu kalkulieren, dann auch wirklich Letzter zu sein. Und da bin ich jetzt wirklich stolz drauf die Woche.
Ja, man muss auch sagen, du hast immer schon vor der Etappe genau geguckt, okay, wie viel Zeitkarenz ist denn heute? Okay, so und so viel, so und so lang wird die Etappe ungefähr sein, dann habe ich so und so viel, dann kann ich mich, da muss ich schon bis 50 Kilometer vom Ziel, muss ich schon dabei bleiben im Feld. Also man merkt, du hast auch Erfahrung und kann man jetzt auch mal im Podcast ja ankündigen, du hast auch als großes Ziel für den Giro ausgeschrieben, neben dem Etappensieg, die rote Laterne zu holen. Du willst den letzten Platz in der Gesamtwertung holen und Das wird nicht leicht, weil man muss immer stark genug sein, durchzukommen, aber halt immer schlauer als die anderen, dass man halt immer es nur so knapp wie möglich am Zeitlimit schafft.
Ja, weil da gibt es auch Fahrer natürlich, die wollen auch Letzter sein und dann fährt man noch ein bisschen langsamer, noch ein bisschen langsamer und wenn man sich da verspekuliert, ist man raus aus dem Zeitlimit, dann kann man Giro nicht beenden. Ich will meine Grotto natürlich beenden. Von dem her, das wird wirklich eine spannende Sache. Blöd wird nur sein, wie heute auch. ich muss das Zeitfahren als erster starten, in Mailand wird auch nochmal ein Zeitfahren sein und dann hast du einfach keine Mann vor dir, wo du überholen kannst, wo du noch vielleicht ein bisschen Windschatten vom Auto hast, ein bisschen Windschatten vom Fahrer. Das muss ich mir noch überlegen, weil eigentlich möchte ich ja gut performen, auch im Zeitfahren. Da wäre es schon gut, wenn ich noch zwei, drei Fahrer vor mir habe, wo ich mich wieder im Windschatten ansaugen kann, überholen, weiterfahren. Ja, schauen wir mal, wie der Giro wird.
Da musst du es noch mehr mit Auge machen, dass du hinter dem, dass du Vorletzter bist, aber mit weniger als einer Minute zum Letzten, dass wenn du den im Zeitfahren dann aufholst auf der letzten Etappe, ah nee, Quatsch, das macht ja keinen Sinn, dann bist du ja noch besser als der.
Nee, doch, wenn ich ganz cool kalkuliere, dann muss ich ihn überholen und muss so schnell fahren, dass er noch aus dem Zeitlimit raus ist.
Genau.
Das heißt, dann habe ich ihn überholt bei der letzten Etappe und habe im Prinzip den finalen Sieg.
Dann hast du den Etappensieg geholt und bist gleichzeitig Letzter im Gesamtwertung.
Ja, weil ich den zweitletzten rausgefahren habe aus dem Zeitlimit.
So sieht's aus. Ey, genau. So machen wir es. Okay, haben wir schon mal geplant. Ja, also ich glaube, das sagt alles zu unserem Tirreno Adriatico. Ich muss einfach sagen, es war wie immer, Tirreno ist dafür bekannt, dass es, glaube ich, so mit die schlechtesten Straßen sind im Rennen, die es gibt. Und ich habe auch das Gefühl, dass das Rennen irgendwie so jedes Jahr versucht, dann noch ihrem Ruf nochmal noch ein bisschen mehr Ehre zu machen. Da wird nochmal hier links durchs Dorf gefahren, obwohl wir einfach auf der Hauptstraße auch bleiben könnten. Und nochmal 8 Schlaglöcher mitgenommen und nochmal 4 Platten. Das haben sie auch dieses Jahr wieder gut hinbekommen, aber wir haben es ja geschafft.
Ja, man muss auch sagen, ich glaube, wenn ein neues Rennen anfangen würde und es hätte solche Straßen, die Fahrer würden sich so aufregen, die würden einen Protest machen und würden das Rennen nicht mehr fahren. Aber Tirreno hat einfach schon so eine lange Tradition. Jeder Fahrer, der hierher kommt, weiß, es wird ein super hartes Rennen, ich werde oft abgehängt werden. Aber wenn ich aus dem Rennen rauskomme, wenn ich über die Straßen drüber komme, dann habe ich danach eine richtig gute Form. Und ich glaube, darum kommt auch jeder Fahrer gerne hierher, akzeptiert, dass die Straßen wirklich schlecht sind, viele Schlaglöcher, muss immer die Augen offen halten. Danach hat man vielleicht ein paar Sitzprobleme, aber das nimmt man gerne in Kauf, wenn man dafür die Wochen danach profitieren kann von einer wirklich tollen Form.
Genau. Ich glaube, eine Sache, die mir auch gerade jetzt so einfällt, über die man auch sehr gut reden kann, ist, dass die RCS, also der Rennveranstalter des Rennens und auch von anderen großen italienischen Rennen wie der Lombardei-Rundfahrt, Mailand, Sanremo oder auch dem Giro d'Italia, es zum ersten Mal jetzt so richtig geschafft hat, dass du so schon so eine gefühlte halbe Etappe fährst du schon beim Einschreiben. Also bei Etappe 6 und 7, vor allen Dingen bei 6, ich glaube, da hatte ich schon eine halbe Stunde auf meinem Brighton stehen, also auf meinem Fahrradcomputer, bevor die Etappe überhaupt losging, weil wir einfach, auf der einen Etappe war es extrem, da mussten wir 4 Kilometer berghoch zur Einschreibkontrolle fahren, um dann wieder 4 Kilometer runter zu fahren im Bus, um dann ein Teammeeting für die Etappe zu haben, um dann wieder 4 Kilometer hoch zu fahren, um den Start dann mitzumachen der Etappe. Und das hört sich jetzt für den Hörer vielleicht nach Jammern auf hohem Niveau an und ey, habt euch doch nicht so. Aber ich kann euch sagen, bei so einer langen Woche, da kommt es am Ende auf jeden Kilometer an und auf jede Minute, die man auf dem Rad sitzt. Und da muss ich schon sagen, da war ich auch richtig angepisst und habe mich sehr verarscht gefühlt.
Ja, man muss auch dazu sagen, wir hatten wirklich viele Etappen. Da sind wir morgen aufgestanden um 7, 7:15 zum Frühstück, dann direkt um 8 zur Etappe, 200 Kilometer, 220 Kilometer. Wieder ein Transfer, 2 Stunden im Bus, 19 Uhr irgendwie im Hotel, Massage, Abendessen irgendwie um 21 Uhr und um 22 Uhr bist du wieder ins Bett gekommen. Also das sind dann wirklich sehr, sehr lange Tage. Und dann denkt man sich oft, warum muss das jetzt sein, dass wir jetzt da zur Einschreibkontrolle nochmal eine halbe Stunde extra einplanen müssen. Wir haben wirklich schon so lange Tage. Wäre schön ein bisschen ruhiger oder ein bisschen mehr schlafen.
Aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wir hatten eine richtig geile Truppe da. Ich glaube, dieselben 7 Fahrer plus noch einer, der dazustoßen wird, wird auch den Giro fahren. Und da können wir uns auf 3 Wochen freuen, weil das ist ja auch wichtig, dass man einfach eine gute Truppe hat und wir da durchziehen. Kommen wir jetzt zu dem zweiten Rennen, was stattgefunden hat, was natürlich wahrscheinlich weitaus mehr von euch verfolgt haben werden als Tirreno. Das ist die Tour de France und ich glaube, beim letzten Mal habe ich den Podcast aufgenommen, das war genau bei der Windkanten-Etappe, wo die ja wirklich viel Unheil in der Gesamtwertung schon angerichtet hat für den einen oder anderen der Tour. Und ich will jetzt nicht wieder alles aufräumen, aber man kann ja schon nochmal über über die zweite Woche der Tour de France jetzt so ein bisschen sprechen, die so ein bisschen Revue passieren lassen. Ich habe mir ein paar Stichpunkte dazu aufgeschrieben und die werden Matthias und ich jetzt einfach mal zusammen durchgehen. Der Fahrer der zweiten Woche für mich auf jeden Fall Marc Hirschi. Also der hat sich den wohlverdienten Etappensieg geholt, sein erster Profisieg zugleich. Und ich glaube, da gäbe es auch niemanden, der ihm das nicht mehr gegönnt hat, nachdem er sowohl in Nizza auf Etappe 2 als auch auf der, ich glaube, das war die 9. oder 10. Etappe, wo er ein ewig langes Solo gefahren ist und dann ganz kurz vom Ziel eingeholt wurde und noch von Tadej Pogacar und Primoz Roglic im Sprint geschlagen wurde. Also zweimal knapp den Etappensieg verpasst und dann im dritten Anlauf geholt. Und da muss man auch einfach irgendwie sagen, finde ich, das macht er auch schon im Style. Er sieht auch schon geil aus auf dem Rad, wie er so fährt, hat eine gute Position, fährt sehr, sehr gut bergab und das sieht einfach, das macht er schon mit Stil. Das sieht echt gut aus. Der sieht echt gut aus, der Junge auf dem Rad. Und
ja, es hat auch richtig spektakulär gemacht. Ich glaube, auch jeder Zuschauer hat ihm das gegönnt nach den zwei ganz knapp verpassten Etappensiege, den dann wirklich zu gewinnen und als junger Fahrer eigentlich das zweite Jahr in der World Tour und dann direkt bei der ersten Grand Tour eine Tour-Etappe zu gewinnen, davor zweimal knapp zu scheitern, der glaubt, die ganzen Zuschauer wirklich sehr, sehr mitgerissen. Ein Fahrer für mich, der in der zweiten Woche auch richtig aufgeregt hat, war der Tadej Pogacar. Auf der Windkanten-Etappe nur 1 Minute 20 verloren, ich glaube einen Tag oder zwei Tage später wieder 40 Sekunden aufgeholt und jetzt ist eigentlich der Jäger von Roglic meiner Meinung nach so der Einzige, der ihm in der letzten Woche ein richtiges Leben schwer machen kann.
Ja, definitiv. Also ich glaube, man hat jetzt auch gesehen, gestern bei der Bergankunft am Grand Colombier, nachdem schon viele Anwärter auf den Toursieg und vor allen Dingen auch der Titelverteidiger Egan Bernal gecrackt ist und ja, Lotto Jumbo ja schon extrem, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, also extrem stark und fast schon übermenschlich so ein bisschen da die Berge hochfährt. Also 5-Fahrer-Zug fährt von vorne, Wout van Aert und es hängen irgendwie noch 7, 8 Fahrer dran, alle anderen sind abgehangen. Da hoffe ich sogar fast so ein bisschen, also drücke ich dem Tadej Pogacar richtig die Daumen, dass der irgendwie dem Team Lotto Jumbo den Toursieg dann noch ein bisschen, den versaut, kann man ja so richtig sagen, weil der hat ja wirklich gar kein Team, die ihm da helfen können im Finale und er macht das alles alleine und das hätte schon natürlich eine ganz spannende Brisanz, wenn das so kommen würde.
Ja, man muss auch sagen, beim Team Lotto Jumbo Visma ist wirklich alles optimiert. Roglic hat die beste Mannschaft, hat super Fahrrad, alles optimiert und Pogacar kommt einfach daher, ist so ein Fahrertyp, der nimmt das, was er kriegt, fährt einfach los und wenn er Lust hat, probiert er zu attackieren, der denkt, glaube ich, einfach nicht viel nach. Das ist ein Fahrertyp, der mir wirklich sehr, sehr gut gefällt, der einfach daherkommt und einfach ohne Team, ohne optimiertes Rad einfach mal losfährt und jetzt einfach so der Anwärter ist oder der Kandidat, der Roglic dann den Toursieg streitig machen kann.
Ja, es wird auf jeden Fall spannend. Also es ist auf jeden Fall so ein bisschen slowenische Meisterschaft bei der Tour de France, kann man sagen. Und was mich aber fast noch viel mehr interessiert als der Kampf um Gelb und der Kampf um den Gesamtsieg, ist eigentlich der Kampf um Grün, der seit Jahren nicht mehr so spannend war und wo ich auch ehrlicherweise auf der Seite von Sam Bennett bin und dem die Daumen drücke. Sagan ist natürlich jetzt bei den Etappen, die noch kommen, eigentlich eher im Vorteil, weil er deutlich besser berghoch fährt. Aber Sam Bennett hat ja noch einen 40-Punkte-Vorsprung und das Ganze wäre natürlich deutlich knapper, hätte es auf der Etappe 12 war es, glaube ich, diese Relegation nicht gegeben von Peter Sagan nach dem Kopfstoß gegen Wout van Aert, die meiner Meinung nach auch völlig gerechtfertigt war, also da kann man nichts machen, dass man da relegiert wird, da darf man sich nicht aufregen, weil ja, es heißt zwar immer Hände am Lenker lassen, das hat er getan, aber ja, also auf der einen Seite der Respekt, dass er da so eine Körperspannung hat, aber du musst halt auch immer hoffen, dass der Zweite dagegen hält, der Wout van Aert. Und wenn das vielleicht einer ist, der nicht so sein Rad genauso unter Kontrolle hat oder das in einem Moment, wo man nicht damit rechnet, dann passiert da wieder ein Riesensturz und ist dann wieder ein Riesenaufsehen. Von daher meiner Meinung nach die Relegation zu Recht. Und die macht es aber natürlich auch einfach sehr, sehr spannend, weil der Sagan jetzt da die 40 Punkte Rückstand hat. Und ich glaube, bis echt, bis auf die letzte Etappe hinausläuft, wer das Grüne da mit nach Hause nimmt.
Ja, man muss auch sagen, Sagan konnte sich die letzten Jahre wirklich sehr, sehr viel leisten. Andere Fahrer werden schon oft disqualifiziert worden. Bei Sagan war das immer irgendwie so, er ist der Showman, er beherrscht sein Rad so gut. Wenn Sagan so einen Move macht, ist es irgendwie cool. Wenn es ein anderer Sprinter gemacht hat, wurde er disqualifiziert. Sagan hatte da wirklich einen Ruf aufgebaut und ich glaube, es war jetzt auch mal wichtig, ihm da die Grenzen aufzuzeigen und einfach zu sagen, okay, wir hatten dieses Jahr schon viele Stürze im Sprint und sowas geht einfach nicht. Aber einfach zum Signal senden, hey, so weit geht's und nicht weiter, weil das, was er da gemacht hat, ist wirklich gefährlich. Manchmal ist mal ein Sprint eingeklemmt, ein anderer Sprint akzeptiert es und er hat einfach noch versucht, mit dem Ellenbogen da das Loch ein bisschen aufzumachen, damit er doch eine Chance auf einen Etappensieg hat.
Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Also, das sind eigentlich so für mich fast schon die Schlagzeilen der zweiten Woche der Tour. Hirschi, der Mann der zweiten Woche, so mit seiner Fahrweise einfach. Lotto Jumbo ganz souverän und sehen schon aus wie die sicheren Sieger. Man hofft aber noch auf den Pogacar, dass er da dazwischen grätscht. Kampf um Grün noch sehr, sehr spannend. Ja, und lass uns auch noch mal kurz über die Fahrer reden, die jetzt gar nicht mehr um die Gesamtwertung mitfahren. Unter anderem, wie gerade schon erwähnt, Egan Bernal oder auch Emo Buchmann. Also einfach Fahrer, die ja auch große Hoffnung hatten, aber ja, es hat einfach nicht geklappt im Endeffekt, was ja auch ganz normal ist. Es sind ja alles nur Menschen. Es kann nicht jedes Jahr für den großen Wurf bei der Tour reichen. Schon spannend. Ich glaube, wir haben ja auch Kontakt zu vielen Fahrern, die da mitfahren. Sei es unsere Teamkollegen oder Freunde. Und was man alles so hört, ist das Niveau selten so hoch wie dieses Jahr bei der Tour. Also ich glaube, ja, also auch vom Zuschauen sieht man schon, wie hart es ist. Aber man hört einfach von jedem Einzelnen, ey, ich weiß gar nicht, wie man noch schneller Rad fahren kann als hier, das geht gar nicht.
Ja, da merkt man sicherlich auch so ein bisschen die verschiedenen Bestimmungen in der Corona-Zeit. Manche Leute, die konnten einfach nur daheim auf der Rolle trainieren, durften nicht rausgehen. Andere Länder konnten draußen frei trainieren, klar unter Auflagen, aber die konnten trainieren. Ich finde es sehr, sehr schade mit dem Emu, dass er den Sturz hatte bei der Dauphiné. Er hatte davor wirklich super gute Werte, auch wenn man die Dauphiné angeschaut hat. Letztes Jahr war er eher so der Fahrer, der nur dabei geblieben ist. Dieser bei der Dauphiné hat man gesehen am Schluss, er kann auch mal attackieren, er kann auch mal was probieren. Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass er zur Tour kommt und da ums Podium mitfährt. Klar, dann kam der Sturz dazwischen bei der Dauphiné, aber ich hoffe, er kann sich jetzt am Ruhetag ein bisschen erholen und da in der letzten Woche noch angreifen, weil ich glaube, er hat auch noch nie einen Tour de France Etappensieg geschafft. Vielleicht gelingt ihm das, ich hoffe das für ihn, er hat wirklich sehr, sehr hart für das gearbeitet, er lebt nur für den Radsport, für ihn gibt es glaube ich nicht viel anderes im Leben und darum hoffe, dass er sich ein bisschen da fängt, mal einen guten Tag in der Außerreißergruppe hat und da traue ich ihm definitiv zu, noch eine Etappe zu gewinnen.
Ja klar, ich glaube allgemein mit der deutschen Brille auf war auch die Etappe, also erstmal kann man sagen, dass man das natürlich Emo Buchmann sehr, sehr wünscht, auch jetzt, wo die Gesamtwertung gegessen ist, wünscht man es einfach dem Team Bora und auch den deutschen Fahrern oder den Österreichern, die dort am Start sind, noch eine Etappe zu gewinnen. Und vor allen Dingen fällt mir da ja auch noch einen Lennart Kemner ein und Max Schachmann, die auch sehr nah dran waren, schon auf der einen Etappe, die dann der Philippe Martinez gewinnt. Ganz knapp vor Lennart Kemner und von Max Schachmann. Das war natürlich auch ein bisschen herzzerreißend, aber ich glaube, die haben sich da auch schon wieder in viele Herzen von deutschen Radsportfans gefahren, mit der Fahrweise einfach und gerade Lennart Kemner, der immer wieder attackiert und immer wieder vorne rausfährt, das gefällt mir auch sehr gut, was der macht. Und ja, die dritte Woche kommt ja erst jetzt noch und ich glaube, die wird man wieder auf der Attacke sehen und oder in der Attacke sehen und ich glaube, da ist auf jeden Fall noch ein Etappensieg drin und das gönnen wir denen einfach. Ja, und sonst noch zu unseren Teamkollegen, zu Nils und André, denen ich natürlich vor allen Dingen die Daumen hoch drücke. Von denen höre ich natürlich auch, dass es eine sehr, sehr schwierige Tour ist. Und für André drücke ich einfach die Daumen, dass er gut durchkommt. Und ich hoffe wirklich einfach auf einen goldenen Tag auf den Champs-Élysées. Das wäre einfach so richtig geil. Dafür drücke ich ja die Daumen, dass er da nochmal einen richtigen Sprint aufs Pflaster zimmert. Und dann geht's los. Und dann ist Full Force und Abfahrt. Und ja, auch Nils, denke ich, dass er an einem guten Tag nochmal, wenn er die Gruppe erwischt, auch ja, für den Etappensieg gut ist. Und das kann man einfach nur wünschen. Und sonst bleibt gesund, kommt sicher heil und gesund durch. Das ist das Allerwichtigste. Hast du noch jemanden, den du darum drückst bei der Tour?
Nee, auf jeden Fall auch André nach dem Sturz, den er hatte auf der ersten Etappe, wie sich da durchgekämpft hat. Er ist kein leichtgewichtiger Fahrer, ich würde sagen, er ist eher Schwergewicht und da über die ganzen Berge zu kommen, immer das Zeitlimit zu schaffen. Und dann, wenn er Paris erreicht, hoffe ich und drücke ihm wirklich die Daumen, dass er einen guten Tag erwischt, das richtige Hinterrad. Und wenn er kommt auf die letzten 300 Meter, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass er richtig guten Sprint abliefern wird und auch einen Etappensieg mitfahren.
Ja, ich glaube, das war es so, das Aktuelle aus unserem Rennen und auch von der Tour, was wir so von außen beobachten konnten. Lass uns noch schnell hier die Rubriken abfrühstücken. Die erste, die ich da für dich habe, ist aus deiner Sicht Radsport verbessern. Was kann man im Radsport verbessern?
Ja, ich würde mir wünschen, wenn wieder so ein bisschen Lockerheit einkehrt, wie das noch so vor 10 Jahren war, wo alles noch ein bisschen gemütlicher war, wo man nicht nur Maschinen waren, wo man am Abend gemütlich da gesessen ist, wo es kein Stress war, wo man einfach gefahren ist, wo nicht jede Etappe Vollgas ist. Wäre schön, wenn es wieder so in ein bisschen Richtung läuft. Das ist zwar nur so ein Wunschdenken, ich glaube nicht, dass es so kommen wird, weil heutzutage sind einfach jede Etappe wird Vollgas gefahren. Habe ich mir auch schon überlegt, warum das so ist. Und ich glaube einfach, dieses Jahr sind noch so, so viele Fahrer ohne Vertrag für nächstes Jahr. Bei vielen Teams ist noch nicht sicher, gibt es das Team nächstes Jahr noch. Und dadurch wollen einfach, wenn 50% von den Fahrern noch keinen Vertrag haben für nächstes Jahr, wird einfach viel, viel härter gefahren. Und jeder denkt, heute ist mein Tag, meine Chance. Und ich glaube auch darum passieren momentan viele Stürze und wird jede Etappe so hart umkämpft.
Ja, das kann gut sein. Also ich glaube auch, dass es eher Wunschdenken ist, dass es nochmal lockerer wird, aber da wäre ich auf jeden Fall auch sehr, sehr bei dir, dass einfach auch vieles lockerer mal wieder gesehen wird. Auch im Rennen, was heißt lockerer, aber auch einfach im Rennen mehr Respekt herrscht. Mittlerweile passiert es schon öfter mal, dass dir ein junger Fahrer vor die Karre fährt und dich anranzt und ich gucke den dann an und denke mir, das hast du jetzt nicht gerade wirklich gemacht, also wo ist denn der Respekt geblieben? Und das entwickelt sich dann natürlich, das schaukelt sich dann natürlich auch auf über so ein Rennen, dass man dann anstatt einfach fair zueinander zu sein, sondern immer mehr selber zu so einem Egoisten wird und sich dann halt auch aufregt und anderen auch vor die Karre fährt. Und das ist natürlich, es ist Sport und es muss gekämpft werden, aber auch alles in einem gewissen Rahmen, sodass es für alle erträglich ist. Dann lass uns noch 3 Hörerfragen beantworten. Und wir fangen mal hier direkt mit der an. Hallo, ich habe mal eine Hörerfrage zum Thema Schaltung. Wie lange braucht ein Profi eigentlich, um sauber im Rennen vom Kopf den Systemwechsel in der Schaltung vollziehen zu können? Denke hier zum Beispiel an Movistar, die von Camper auf SRAM umgestiegen sind oder auch von SRAM auf Shimano. Wie ist das für dich?
Ich hatte nur einmal einen Wechsel, das war von SRAM auf Shimano. Das ging eigentlich super schnell, wenn da eine Woche drauf sitzt auf dem Rad. Ich meine, wir sitzen doch 20, 30 Stunden in der Woche auf dem Rad. Da geht es dann irgendwie wie ein Automatismus. Eigentlich eine Woche, würde ich sagen, 20, 30 Stunden.
Ja, ich würde auch sagen, das geht eigentlich schon fast immer bei mir innerhalb der ersten 3 Tage. Das geht relativ schnell, zumal ja auch gerade SRAM und Dura-Ace ziemlich ähnlich sind. Ja, Camper ist dann mit dem Knopf an der Seite am Lenker ein bisschen anders, aber auch das ist nicht super schwer. Das kriegt man schon hin, wie du sagst, ich glaube, geht relativ schnell. Da ist zum Beispiel mein Vater für mich ein absoluter krasser Typ, weil der kann einfach jeden Tag zum Beispiel mit anderen Radschuhen fahren, also komplett von einer anderen Marke. Der wechselt jeden Tag seine Radschuhe, der kann mit anderen Helmen fahren, mit einer anderen Brille. Kleidung ist jetzt nicht so schlimm, aber auch jeden Tag mit anderen Rädern. Der fährt da wirklich wie so ein Chamäleon so ein bisschen jeden Tag ein anderes Rad, andere Schuhe, komplett anderes Setup und stört ihn gar nicht. Und da würde ich glaube ich schon durchdrehen. Also wenn man sich einmal so an so ein Setup gewöhnt, dann merke ich da schon jeden Zentimeter oder fast Millimeter, würde ich sagen, der irgendwie anders ist, wenn man vom Wettkampf aufs Ersatzrad geht zum Beispiel. Und das ist schon beeindruckend, dass er das so easy kann. Und da sind auch bei vielen Rädern ganz viele verschiedene Schaltungen dran. 2. Frage. Moinsen, nochmal eine Frage für den Podcast. Wie macht ihr das eigentlich mit dem Training in den Bergen? Trainiert ihr auch mal Abfahrten, zum Beispiel bei wichtigen Rennen, eine möglicherweise entscheidende Abfahrt oder im Sprinttraining? Werden bei solchen Aktivitäten dann die betroffenen Straßen von euren Mitarbeitern gesperrt oder wie läuft das ab in der Regel?
ja, nein, Straße sperren kann man eigentlich nicht. Klar, vor dem Zeitfahren ist davor die Straße gesperrt, da kann man ein bisschen testen, wie viel geht die Kurve, wie viel kann man da fahren. Da hat man eigentlich nur so die Stunde Zeit, eigentlich sowas sich einzuprägen. Wenn man Sprintzug, würde ich sagen, trainiert man einfach, da muss man schon ein bisschen so die Abläufe koordinieren, dass auch jeder Fahrer weiß, wie schnell kann ich losfahren, wie weit muss ich ungefähr fahren, wann kann ich losfahren, aber das ist dann auch mit den Jahren Erfahrung, aber darum braucht ein Sprintzug einfach so ein bisschen eine Zeit, bis jeder Fahrer weiß, was er kann. Und ja, abfahren, würde ich sagen, einfach ist es wichtig, wenn man einen Fahrer hat, dem man vertraut, wo man weiß, man hat die gleichen Reifen, kann man dem einfach mal nachfahren, kann man dem sagen, bitte fahr 95%, dass man sicher genug Grip haben auf der Straße, und dann kann man mit dem einmal die Linie hinterherfahren, die Kurven gleich schnell fahren, gleich anbremsen, und so würde ich sagen, lernt man eigentlich am schnellsten das Kurvenfahren und das Abwärtsfahren.
Ja, definitiv. Und oft sind ja vor allem auch bei den Eintagesrennen sind die Parcours von Jahr zu Jahr meistens die gleichen. Das heißt zum Beispiel, ich bin immer mal, als ich das erste Mal das Rennen in Frankfurt gefahren bin oder das Rennen in Hamburg, bin ich schon mal abgefahren vorher, dass ich es einfach kannte. Aber wenn man es einmal kennt, dann kennt man es. Man kann jetzt natürlich bei einer Grand Tour nicht alle 21 Etappen abtrainieren vorher. Das funktioniert einfach logistisch nicht. Und genau, abfahren ist auch einfach ein Selbstvertrauensding. Ich glaube, wenn man das Selbstvertrauen nicht hat und nicht so gut abfahren kann, dann sollte man definitiv mal ein Abfahren trainieren. Aber ja, ich glaube, der Großteil im Feld kann das schon. Wenn auch manche besser als andere. Ja, und sonst Leadout-Training, Sprint-Training, kann man natürlich die Position mal ein bisschen hin und her spielen und auch mal die Abläufe probieren. Aber im Training, also Straßen sperren geht sowieso nicht. Man versucht das natürlich schon auf ruhigen Straßen zu machen und mit Vorsicht auch. Sperren geht nicht. Aber trotzdem ist ein Leadout-Training einfach schwer möglich, weil man einfach die Kontrahenten nicht hat. Also was ganz wichtig ist und man einfach nicht nachstellen kann, ist einfach die Situation im Feld, dass halt 100 Fahrer um dich herum sind, die auch als Zweiter oder Dritter in die Kurve fahren wollen. Und diesen Positionskampf kann man im Training einfach nicht nachstellen. Das kann man nur im Rennen. Gut, dann kommen wir doch mal zur dritten Frage, die wie folgt ist. Hallo Rick, erstmal ein großes Lob für deinen Podcast, der auch für Radsport Laien sehr interessant und abwechslungsreich ist. Eine Frage habe ich. Vielleicht kannst du die auch mal im Podcast diskutieren. Inwiefern macht es für euch Profis einen Unterschied, welche Marke am Rad ihr fahrt? Bemerkt ihr da Unterschiede oder ist es nur wichtig, dass ihr für jede Strecke ein passendes Rad auswählen könnt? Liebe Grüße und viel Erfolg in Italien.
Ja, ich würde sagen, da gibt es definitiv große Unterschiede zwischen den Radherstellern, aber ich würde sagen, da gibt es 5, 6, 7 große Marken, die ziemlich ähnlich sind, die ziemliches ähnliche Fahrverhalten haben. Ich glaube, beim Straßenrad gibt es nicht mehr so die ganz großen Unterschiede. Beim Zeitfahren gibt es sicher eine größere Unterschiede zwischen den Maschinen. Aber wichtig ist einfach, wenn man als Team so auch ein bisschen die Freiheit hat, so die Laufräder und das Zeug ein bisschen an die Etappe und ans Rennen anpassen zu können.
Genau, also jetzt in meinem Fall ist es auch so, dass ich sowohl das Aero-Rad als auch das Bergrad habe von Factor und damit sehr zufrieden bin. Und ja, auf den meisten Etappen fahre ich das natürlich das Aero-Rad, aber wenn jetzt dann doch mal auch jetzt wie hier bei Tirreno 3 sehr, sehr schwere Bergetappen auf mich warten, dann gehe ich auch aufs Bergrad sehr gerne. Bin mit dem Setup da auch sehr zufrieden und ja, aber es gibt natürlich auch Teams, wo man hinschaut und sich denkt, oh, bin froh, dass ich auf diesem Rad nicht fahren muss. Wie du gesagt hast, es gibt da, glaube ich, große Marken, die kann man jetzt nennen, die werden die meisten von euch auch kennen. Also sei es jetzt Canyon, Specialized, Factor, Cervelo, Giant, also eigentlich alles, was in der World Tour vertreten ist, ist schon absolutes Top-Niveau. Aber dann gibt es natürlich auch andere Marken, die ein bisschen in Verruf geraten sind, nicht mehr so gut zu sein, nicht so aerodynamisch zu sein, nicht so leicht zu sein. Und man spricht natürlich auch unter Fahrern. Und ich glaube, es macht schon für viele Fahrer einen großen Wert aus, bei welchem Team man fährt, beziehungsweise auf welchem Rad man fährt, weil es einfach, wie wir gerade auch am Anfang schon besprochen haben, einfach viel ausmacht. Also man kann topfit und gesund zum Rennen kommen, wenn man das Setup drumherum nicht stimmt, also auch man kein gutes Rad hat, dann macht es einfach ungleich schwerer, ein Radrennen heutzutage zu gewinnen. Und ich glaube, das ist einfach ein Fakt heutzutage im 2020 im Profiradsport. Deswegen ist ja auch oder wird auch diese Watt- und nerdige Aerodynamik Werte Faktenszene immer größer. Aber ich glaube, das schließt eigentlich auch jetzt ganz gut die Klammer zum Anfang des Podcasts, diese Hörerfrage. Und kann man so sagen, 2020 geht alles um Leistung und Fakten, Aerodynamik, Gewicht, Werte. Das wäre auch schon mein Schlusswort. Ja, Matthias, was sagst du?
Ganz kurz möchte ich nur dazwischen greifen. Nee, also
du hast natürlich das Schlusswort, na klar.
Nee,
klar.
Ich wollte nur, du darfst natürlich noch dein Schlusswort ersetzen. Aber ich glaube, für die ganzen Podcast-Hörer wäre es natürlich auch sehr, sehr interessant. Ich meine, jetzt gab es schon ein paar Folgen jetzt zusammen mit deiner Frau, mit der Leonie.
Na klar.
Wie ist das momentan? Ich meine, sie ist hochschwanger zu Hause. Du machst dir ein schönes Leben, gehst zum Rennen, kannst nachts gut schlafen, hast keine Beschwerden. Wie fühlt man sich da als Partner, als Mann, wenn man da die Frau einfach so oft alleine lässt? Gerade auch, wenn der Giro d'Italia ansteht, 3 Wochen, und du weißt, die Frau ist hochschwanger daheim.
Du, das ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Also ich bin es ja eigentlich seit Jahren gewöhnt, zum Radrennen abzureisen, aber jetzt, wo ich mit Leonie verheiratet sogar bin und jetzt auch Nachwuchs ansteht, fällt mir das schon schwerer, zu den Rennen abzureisen. Und ich habe jetzt auch wieder bei dem Rennen, gerade nach der Corona-Zeit, wo man sehr lange zu Hause war, mich da echt dran gewöhnt. Und ich habe auch jetzt wieder hier gemerkt, dass ich einfach so 1-2 Tage gebraucht habe, so um im Kopf so ein bisschen den Wechsel zu vollziehen zwischen so, jetzt bin ich wieder mit dem Team, das ist jetzt sozusagen wie meine Ersatzfamilie, und brauchte nochmal so ein bisschen, um da erstmal anzukommen und für mich, mich darauf zu fokussieren und das, diese Situation so anzunehmen, wie sie ist, sag ich mal. Und na klar, ich FaceTime jeden Tag mit Leo zu Hause und man hört sich und man versucht sich zu unterstützen. Aber das ist natürlich was ganz anderes, als wenn man wirklich physisch bei ihr ist und ich in Köln bei ihr bin. Und das wird auch, jetzt freue ich mich erstmal nach Hause zu kommen und dann nochmal die 2 Wochen zu Hause mit ihr zu genießen. Aber es wird dann im Giro schon echt hart. Nochmal einen kompletten Monat ohne einander. Und dann ist der Geburtstermin ja relativ knapp hinterm Giro. Und das ist natürlich auch so ein Thema, dass man halt wirklich hofft, dass das alles, so wie es geplant ist, auch funktioniert. Weil ich möchte nicht daran denken, dass der Kleine da irgendwie in der zweiten Girowoche kommt, weil dann werde ich natürlich, die Geburt geht für mich vor, werde ich abreisen, aber ich glaube, das ist einfach so viel Stress für alle Beteiligten, das wäre schön, wenn wir uns das ersparen könnten.
Also kann man kurz gesagt sagen, also Leo hat wirklich ein Glück, so einen Mann wie dich geheiratet zu haben.
Ey, aber ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja gar keine Frage. Leo, das weiß sie ja auch, es ist wie ein 6-Heim-Lotto. Nein, jetzt auch mal nur Spaß. Ich glaube, es ist andersrum eher. Ich glaube, ich kann sehr, sehr froh sein, dass ich sie gefunden habe. Und deswegen lasse ich sie auch so schnell nicht mehr gehen. Ja, wie hast du sonst noch Fragen? Ich meine, man kann ja auch dich fragen, wie ist es denn für dich, deine Freundin so lange nicht zu sehen im Giro?
Ja, ich bin zum Glück in so einer Situation wie dich, wie du. Halt, bei mir ist das alles noch ein bisschen unkomplizierter. Sie ist auch eine freistehende Frau. Du bist auch ein
unkomplizierter Typ.
Also ja, ich meine, so ein Typ wie mich, den findet man auch nicht alle Tage. Von dem her kann sie sich auch glücklich schätzen. Ich muss mich natürlich auch glücklich schätzen, so eine Freundin zu haben. Es ist sehr speziell, gerade wenn man wirklich so einen Partner hat. Aber ich glaube, es wäre auch nicht anders. Irgendein Geschäftsmann, der viel auf Geschäftsreise ist, da muss man auch auf dem verzichten. Aber es kommen irgendwann dann sicherlich Zeiten, wo man dann mehr daheim sind, wo wir mehr zusammen sind und die Zeit öfter miteinander genießen kann.
Okay. Das war doch ein schönes Schlusswort. Dann kommen nach diesen ganzen stressigen Radrennzeiten noch wieder schöne Zeiten.
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich. Ich bin jetzt auch echt müde. Ich will ins Bett. Danke fürs Hören und ich wünsche euch eine gute Woche. Ciao.
Vielen Dank und gute Nacht.
Hey Rick, mal ehrlich, Brille sieht echt besser aus.